herzlich willkommen zu unserer DX-Sendung hier von Radio HCJB am Osterwochenende 2024. Schön, dass ihr auch heute eingeschaltet habt. Es geht los mit FM Kompakt, da geht es um Radio Bari. Dann hören wir eine kleine Andacht passend zu Ostern von Rüdiger Klaue und einen Beitrag noch von Radio DRRC über den ersten UKW-Sender in den USA. Ich wünsche euch angenehme und störungsfreie 30 Minuten. Mein Name ist Horst Wiese.
Hallo, hier meldet sich FM Kompakt im Radio.
Hallo, liebe Radiofreunde. In dieser Ausgabe meiner Radiothek möchte ich mich wieder einmal einem historischen Thema widmen. Durch Zufall stieß ich bei einer Recherche auf einen Audioclip dieser Station.
Questa è la voce dell'Italia. Qui Radio Bari, che trasmette sulla lunghezza d'onda di metri 283.
Das machte mich natürlich neugierig und ich recherchierte weiter. Nun aber zu dieser Station. Bari, im Süden Italiens gelegen, wurde Ende der 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts in den Planungen für ein italienisches Rundfunksendernetz zum Standort eines leistungsstarken Mittelwellensenders. Das Sendegebäude stand in Secchi del Campo, die Studios wurden in Bari selbst eingerichtet. Aufgebaut wurde ein 20 Kilowatt starker Marconi-Sender, dessen Antenne an zwei etwas mehr als jeweils 75 Meter hohen Stahlmasten aufgehängt war. Eine Testsendung startete am 7. August 1932. Die offizielle Einweihung fand am 6. September um 10 Uhr aus Anlass der Eröffnung der dritten Levant-Messe statt. Übertragen wurde eine Grußbotschaft von Benito Mussolini, Ministerpräsident des Königreiches Italien. Am Abend des nächsten Tages wurde dann ein großes Konzert übertragen. Dann war wieder ein paar Tage Ruhe. Das reguläre Programm in italienischer Sprache von Radio Bari begann am 11. September 1932. Der neue Sender arbeitete auf 1112 kHz. Mit den Krafttreten des Luzerner Plans änderte Radio Bari am 15. Januar 1934 seine Sendefrequenz in 1059 kHz. Im Oktober 1935 kam ein zweiter Sender auf 1357 kHz hinzu. Dieser nur 1 kW starke Sender wurde unmittelbar in Bari aufgebaut. Bereits in der Grußbotschaft Mussolinis wurde klar, dass Radio Bari nicht nur eine Station für das italienische Territorium sein würde. Der Sender sollte eine Verbindung zwischen dem Westen und dem Osten herstellen und zum Instrument einer friedlichen italienischen Expansion im östlichen Mittelmeerraum und darüber hinausgehende Länder werden. Kurzum, die Station sollte Programme im Sinne des italienischen Reiches verbreiten. Die Verbreitung von Programmen, die ausdrücklich für das Ausland produziert wurden, begann am 15. August 1933 mit Sendungen in albanischer Sprache. Am 24. Mai 1934 folgten Sendungen in Arabisch. Die Station sendete in Italienisch und Arabisch und identifizierte sich anscheinend auch als Radio Araba di Bari. Der folgende Mitschnitt stammt aus dem Jahr 1934.
In pochi anni. Con quel fervore e quel ritmo che il regime ha saputo imprimere alla costruzione delle opere apportatrici di progresso, il nostro paese ha conquistato uno dei primati del mondo nel campo delle radiodiffusioni.
Am 19. August 1934 nahm Bari Sendungen in griechischer Sprache auf. Gemeinsam mit einer Station in Bologna war Radio Bari ab 21. Dezember 1935 täglich mit Nachrichten in Rumänisch, Bulgarisch und Ungarisch zu hören. Türkisch kam am 9. März 1937 hinzu. Diese Programme wurden parallel über den Kurzwellensender Rom Prato Smeraldo ausgestrahlt. Im November 1937 kamen dann Programme in Serbisch und Kroatisch hinzu. Der Rundfunkatlas 1936 verzeichnete für Radio Bari Folgendes. Eine besondere Rolle spielt der Auslandsrundfunk in Italien. Die Station Bari beherrscht fast den gesamten Mittelmeerraum und verbreitet Sendungen in Albanisch, Kroatisch, Hebräisch, Arabisch, Griechisch, Spanisch, Portugiesisch, Rumänisch, Ungarisch, Deutsch, Französisch, Holländisch, Englisch, bisweilen auch Bulgarisch und Türkisch und sogar Hindustanisch, Japanisch, Chinesisch und in Esperanto. Es trifft damit auf französische, englische und ägyptische Rundfunkinteressen im Mittelmeer und auf die Einflusszonen aller Balkanländer. Radio Bari war Teil der arabischen Abteilung und direkt dem Ministerium für Presse und Propaganda unterstellt. Zu Beginn der Ausstrahlungen in Arabisch waren diese Sendungen einfache Nachrichtensendungen von einer Viertelstunde Dauer, die dienstags, donnerstags und samstags gegen 19 Uhr ausgestrahlt wurden. Ab 1. Dezember 1937 wurde täglich in Arabisch gesendet. Der Umfang wurde erweitert und neben Nachrichten auch Gespräche, Konferenzen und Musik übertragen. Die Gegenseite reagierte natürlich auf den immer stärker werdenden Einfluss Italiens und der Sendungen von Radio Bari, das im August 1938 eine arabischsprachige Morgensendung einführte und nahm am 15. Oktober 1938 einen Radiosender in Tunis in Betrieb. Das Frühprogramm des Senders Bari war zuerst nur 20 Minuten lang, wurde aber schrittweise auf 2 Stunden erweitert. Mit den 2 Stunden am Abend hatten die arabischen Sendungen von Radio Bari ab 21. November 1940 einen täglichen Umfang von 4 Stunden erreicht. Hier berichtete Radio Araba di Bari aus Libyen.
Il Duce sbarca sul suolo d'Africa per inaugurare la litoranea libica, accompagnato dal governatore Balbo e seguito dai ministri Lessona e Alfieri e dal segretario del partito, ministro segretario di Stato Starace. All'appassionata esultanza dei connazionali si sono uniti con vessilli e scritte ineggianti al Grande Duce, fondatore dell'impero e protettore dell'Islam, i 7.000 indigeni di Tobruk, allineati lungo le strade di questa bella cittadina cirenaica, attraversata dal Duce per rispondere al riverente saluto e alle benedizioni di questi fedelissimi sudditi dell'Italia imperiale.
Die ersten Programme wurden nur auf Mittelwelle 1059 kHz ausgestrahlt. Die Hörmöglichkeiten wurden am 21. September 1936 erweitert, als auch Kurzwellensender in Rom Prato Smeraldo hinzukamen. Bis zum Kriegsbeginn behielt Radio Bari diese Ausstrahlungen bei. Mit dem 16. Juni 1940 verschwanden die Sendungen von Radio Bari auf Mittelwelle und waren fortan nur noch via Kurzwelle zu hören. Im November 1940 kam mit 1357 kHz wieder ein Mittelwellensender zum Einsatz und auch der zweite in Bari aktive Sender auf 1140 kHz wurde wieder genutzt. Mit Fortschreiten des Krieges wurde die Propaganda immer gezielter und direkter. Die feindlichen Mächte, insbesondere das Vereinigte Königreich, wurden dabei als Vollstrecker der Befehle der Juden dargestellt und die Araber als ihre Opfer. Jeder Sieg Italiens wurde gefeiert, Niederlagen kleingeredet oder gar ganz verschwiegen. Ein beispielhafter Fall ist sicherlich die Schlacht um El Alamein. Radio Bari räumte im November 1942 zwar schwere Verluste auf beiden Seiten ein, die Nachricht über den Rückzug der Achsenmächte wurde aber nie kommuniziert. Hetze gegen die Alliierten war allgegenwärtig.
Ente italiano audizioni radiofoniche EIAR. Proclama del capo del governo. Parla sua eccellenza il maresciallo Pietro Badoglio.
Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze ANE deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza.
Nach der alliierten Landung auf Sizilien plädierten führende Faschisten aus verschiedenen Gründen für das Zusammentreten des großen faschistischen Rates und stimmten am 25. Juli 1943 für die Absetzung Mussolinis, der daraufhin von König Viktor Emanuel III. Entlassen und inhaftiert wurde. Das Programm aus Bari an diesem Tag verlief trotz der anhaltenden politischen Unruhe normal. Am folgenden Tag waren lediglich Auszüge aus italienischen Opern zu hören. Am 27. Juli kehrte Radio Bari zu seinem alltäglichen Programm zurück und erwähnte kurz Mussolinis Rücktritt. Radio Bari brachte weiter Nachrichten aus Italien in die Welt.
La stazione a onde corte di Roma Prato Smeraldo possiede 5 antenne con vari aerei, di cui 3 direttivi a pasto, orientati rispettivamente in direzione del Nord America, del Sud America e dell'Estremo Oriente. Questa colossale torre di 260 metri di altezza è l'antenna della nuova grande stazione di Roma. L'isolatore sul quale si appoggia l'antenna sostiene uno sforzo di oltre 400 tonnellate. Gli italiani, sparsi attraverso il mondo, potranno così ascoltare la voce della patria. E insieme ad essi, gli ascoltatori stranieri udiranno l'eco degli avvenimenti, del pensiero e delle opere dell'Italia fascista.
Einige Tage später verkündete Radio Bari die Renaissance des italienischen Volkes und seine Revolte gegen den Faschismus. Am 8. September 1943 begannen die italienischen 19 Uhr Nachrichten mit der Aussage: Die Italiener sind entschlossen, bis zum Ende zu kämpfen. Eine halbe Stunde zuvor war die Nachricht von der Kapitulation des Königreiches Italien verbreitet worden. Um 1942 war die Botschaft auch über Radio Bari zu hören. Sie wurde ins Arabische übersetzt und um 21 Uhr mindestens auf der Frequenz 1140 kHz ausgestrahlt. Damit endeten vorerst die arabischen Sendungen von Radio Bari. Mitarbeiter der Station und Kämpfer des italienischen Widerstandes verhinderten deren Zerstörung. Am 11. September 1943 wurden die Proklamationen von Vittorio Emanuele III. Und Pietro Badoglio ausgestrahlt. Der König rief die Italiener auf, fortan gegen die Deutschen zu kämpfen. Botschaften von Franklin Delano Roosevelt und Winston Churchill, übernommen von Radio London, wurden ebenfalls gesendet.
Credete di non poter far nulla, voi, chiuse nel giro della vostra vita consueta, casa e ufficio, credete. E invece, io vi dico che potete, voi, proprio voi, col vostro grembiulino nero, davanti alla vostra macchina da scrivere, essere altrettanto utili di un patriota o di un soldato. A voi sono dettate certe lettere che avrebbero a volte tutt'altro significato, con un piccolo errore di macchina, con una parola saltata. E una data alterata può essere più utile di 10 fucili. Sbagliare un indirizzo è poi ancora più facile. Vi chiediamo un continuo, sordo sabotaggio sotterraneo. Ricordatevi che per essere un patriota è necessario odiare i tedeschi e i fascisti. E voi li odiate, lo so, ma dovete odiarli dal mattino alla sera, pensando, studiando continuamente il modo di nuocere loro.
Die Station stand dann unter der Kontrolle der Alliierten, wurde aber später auch für die Informationsübermittlung an italienische Partisanengruppen im weiterhin von den Deutschen besetzten Gebieten genutzt.
L'Italia combatte. Questa trasmissione è dedicata ai patrioti italiani che lottano contro i tedeschi. L'Italia combatte viene trasmessa tutte le sere, dalle 22.30 alle 23 da Radio Bari.
Mehr zur Geschichte von Radio Bari erfahrt ihr im zweiten Teil dieses Beitrages. Liebe Radiofreunde, Anregungen, Fragen und Kritiken zu meinen Beiträgen richtet bitte an die Adresse kunus-radiothek@web.de. Empfangsberichte per Post richtet bitte an FM Kompakt, CO Thomaskircher, Staudinger Weg 9, 74081 Heilbronn, Deutschland. Für eine Antwort per Post legt bitte Rückporto bei. Bis zur nächsten Ausgabe meiner Radiothek. Grüßt euch, euer Kuno.
Ein ganz herzliches Dankeschön an Kuno Taufenbach für den Beitrag. Wie ihr vielleicht hört an meiner Stimme, ich bin immer noch erkältet. Ich hoffe, dass das aber jetzt doch über Ostern weggeht. Hier in Schottland ist es immer noch sehr kalt, es ist letzte Woche auch Schnee gefallen. Sehr viel Regen, sehr viel Wind und sehr wenig Sonne, aber ich hoffe immer noch darauf, dass es doch bald besser wird. Und es geht weiter mit der kleinen Andacht, passend zu Ostern, von Rüdiger Klaue. Ich habe diese Andacht auch letztes Jahr gespielt. Ich hoffe, das macht nichts, denn ich finde sie super gut.
Ein gut gekleideter Herr steht vor dem Schaufenster einer Kunsthandlung und betrachtet aufmerksam ein großes Kreuzigungsgemälde. Während er dort steht und schaut, stellt sich neben ihn ein kleiner Junge mit schmutzigen Hosen und einem zerrissenen Hemd. Der Mann zeigt auf das Bild und fragt den Jungen, »Weißt du, wer das ist, der da am Kreuz hängt?« »Das ist Jesus«, kam die schnelle Antwort. Dann nach einer Pause fügt er hinzu, »Die Soldaten, das sind Römer. Die Frau, die unter dem Kreuz weint, ist Maria, seine Mutter. Die vornehmen Herren sind die Pharisäer und Schriftgelehrten, und die Menge im Hintergrund ist das schaulustige Volk.« Nach langem Schweigen fährt der Junge fort. »Sie haben Jesus gekreuzigt. Er ist für alle Menschen auf dem Hügel Golgatha gestorben.« So stehen sie vor dem Bild und lassen es auf sich wirken. Schließlich streicht der Mann dem Jungen über den Kopf, bedankt sich und geht weiter. Als er schon in der Menge verschwunden ist, hört er plötzlich den Jungen hinter sich herrufen. »Hallo, Herr!« Der Mann wendet sich um und wartet auf den Jungen. Noch außer Atem ruft der Junge dem Mann zu. »Er ist wieder auferstanden. Jesus ist auferstanden und lebt. Das wollte ich Ihnen noch sagen.« Jesus ist auferstanden. Welch eine wichtige Nachricht! Jesus, der leidende und erhöhte Herr, der gekreuzigte und auferstandene Christus. Jesus ist die tiefste Stufe, die Gott herabgestiegen ist, und die höchste Stufe, die ein Mensch je erreichen kann. Jesus ist der Treffpunkt zwischen Gott und Mensch, der Treffpunkt des Lebens.
Ihr hört weiterhin das DX-Programm hier von Radio HCJB. Jetzt an diesem Wochenende bzw. am Ostersonntag wird auch die Uhr umgestellt. Wir haben wieder Sommerzeit. Die DX-Sendung könnt ihr hören jeden Samstag und Sonntag zu folgenden Zeiten. 6.30 Uhr, 11.30 Uhr, 16 Uhr, 19 Uhr und 23 Uhr. Jeweils jetzt dann ab Sonntag eben mitteleuropäischer Sommerzeit. Wir senden auf Kurzwelle, wir senden über Satellit, über den Satelliten Astra. Eine Telefon-App haben wir und im Internet findet ihr uns unter www.hcjb.de. Es geht weiter mit dem Beitrag von Radio DRC über den ersten UKW-Sender 1939.
Die Technikgeschichte kann mit dem Datum 24. Juli einen Meilenstein feiern. An diesem Tag im Jahre 1939 ging der weltweit erste UKW-Rundfunksender in Paxton im US-Bundesstaat Massachusetts 100 Kilometer östlich von Boston regulär auf Sendung. Das Rufzeichen lautete WXUJ und die Sendefrequenz war 43 MHz. Innerhalb von wenigen Jahren verbreitete sich die UKW-Technik von den USA ausgehend im Rundfunk rasant. Bereits 6 Monate nach dem denkwürdigen Start lagen der Fernmeldebehörde FCC mehr als 150 weitere Frequenzanträge vor, so dass der damals zur Verfügung stehende Frequenzbereich von 42 bis 50 MHz erweitert wurde. Dieser Entwicklung vorausgegangen waren jahrelange technische Versuche des US-amerikanischen Ingenieurs Edwin Howard Armstrong, der an Möglichkeiten einer rausch- und störarmen Übertragung von Musik abseits der damals üblichen Mittelwelle getüftelt hatte. Armstrong gilt zudem auch als Entwickler von maßgeblichen technischen Meilensteinen wie der Frequenzmodulation und dem Superhead-Empfänger, der heute noch im Zeitalter des Software-Defined Radio eingesetzt wird. Hören Sie im Verlauf dieser Sendung einen weiteren Beitrag zum Jahrestag der Inbetriebnahme des ersten UKW-Rundfunksenders.
Technik auf Radio DARC. Verstehen, was dahinter steckt.
Liebe DX-Freunde und Funkamateure, das UKW-Radio in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf. So oder so ähnlich könnte man frei nach Erich Honecker, dem ehemaligen Staatschef der untergegangenen DDR, die aktuelle Situation des UKW-Rundfunks beschreiben. Auch ein weiteres Zitat aus dem Munde des früheren SED-Generalsekretärs trifft die Faktenlage bei UKW sehr genau, nämlich Totgesagte leben länger. Heute, lange Jahre nach Ende des zweiten deutschen Staates, wissen wir, dass der ostdeutsche Politiker mit seinen Aussagen zur Langlebigkeit offenbar nicht ganz so recht hatte. Die DDR ging 1990 unter. Auch für den UKW-Rundfunk wurden schon mehrfach die Todestage von der Politik verbindlich festgesetzt. Dann sollte das angeblich viel bessere DAB übernehmen und auch hier die digitale Zukunft einläuten. Bereits im Jahr 2000 stellte die Bundesregierung fest, dass der UKW-Hörfunk durch den digitalen Übertragungsstandard ersetzt werden sollte. Im Jahr 2010 sollte es soweit sein und UKW in die Museen verbannt werden. Die Betonung liegt hier auf sollte, denn die Realität sah anders aus. DAB wollte einfach niemand haben. Die Verbreitung war minimal. Die Politik hoffte auf das Spiel der Marktkräfte. Schließlich hat das Bessere und Modernere noch immer das Alte abgelöst. Also würde es auch so bei DAB sein. Schließlich setzte man die Jahre 2012 als das endgültige Aus des analogen Radios an, dann 2016 und zuletzt 2019. Passiert ist nichts. Wir schreiben mittlerweile das Jahr 2023 und noch immer existiert das gute alte analoge UKW, als wenn nichts gewesen wäre, wenngleich in den letzten Jahren durchaus ein Aufholen von DAB zu bemerken war. Aber bis wirklich das UKW-Radio in den Ruhestand geschickt wird, wird wohl noch einige Zeit vergehen. Um den UKW-Rundfunk zu verstehen und seine Zukunft abschätzen zu können, sei vielleicht auch ein Blick in die Vergangenheit erlaubt. Mit der Erfindung des Radios, so beginnend ab dem Jahr 1920, dominierten dort lange Zeit die Lang- und Mittelwellen. Sie haben allesamt aber einen gewissen Nachteil, die begrenzte Tonqualität. Einmal ist die zur Verfügung stehende Übertragungsbandbreite auf etwa 5 kHz begrenzt und zweitens unterliegen so tiefe Frequenzen starken atmosphärischen Störungen. Daher wurde schon bald nach Verbesserungsmöglichkeiten gesucht. Maßgeblich vorangetrieben hat die Entwicklung der amerikanische Elektroingenieur Edwin Howard Armstrong. Er erkannte, dass man dem Störproblem nur mit einer anderen Modulationsart beikommen konnte. Seine Überlegungen mündeten in der Entwicklung der Breitbandfrequenzmodulation. In den Jahren 1927 bis 1933 reichte Armstrong 4 Patente ein, die sich mit der Technik der Frequenzmodulation beschäftigten. Und am 26. Dezember 1933 erhielt er sie. Nach einer ersten Ablehnung gelang es ihm schließlich Mitte 1939 eine Sendeerlaubnis bei der Regulierungsbehörde FCC für den Bereich 41 bis 44 MHz zu bekommen. Die ersten 25 FM-Empfänger ließ er Ende 1937 von General Electric produzieren. Der Elektronikkonzern wurde auch der erste Lizenznehmer seiner FM-Patente. Armstrong entwickelte ein vollständiges FM-System mit Sende- und Empfangsgeräten und versuchte auch andere, kleinere Firmen für die neue Technik zu gewinnen. Wenige Monate nach Sendebeginn Ende 1939 lagen der FCC bereits über 150 Anträge für FM-Rundfunkstationen vor. Der kristallklare Klang war so bestechend und überzeugend, dass viele Rundfunksender auf den Zug aufspringen wollten. Der Siegeszug von UKW begann, zumindest in den USA. Wegen der vielen Anträge wäre der ursprünglich zugeteilte Frequenzbereich bald zu eng geworden. Und so wurde am 20. Mai 1940 der Bereich für FM-Sendungen von der Regulierungsbehörde auf 42 bis 50 MHz erweitert. 1945, nach dem Krieg, entschied die FCC wegen befürchteter Störungen durch die Sonnenaktivität und auch der höheren Wahrscheinlichkeit von Überreichweiten bei 41 MHz, das FM-Rundfunkband in den Bereich 88 bis 108 MHz zu verschieben. Damit setzte sie den weltweiten Standard und als in anderen Ländern auch das UKW-Radio eingeführt wurde, hat man dieses Band übernommen. Bis heute übrigens. Von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, arbeitet der UKW-Rundfunk auch noch heute zwischen 88 und 108 MHz. In den ehemals sozialistischen Ländern Osteuropas sowie in der Sowjetunion und der Mongolei wurde der Frequenzbereich von 65,9 bis 73,1 MHz als das sogenannte UIRT-Band für den UKW-Rundfunk festgelegt. Erst nach der Wende 1990 wechselten die meisten Länder schrittweise auf das internationale Band, das weltweit am meisten verbreitet ist. Der allererste UKW-Sender in Europa ging übrigens am 28. Februar 1949 in Betrieb, und zwar in der Nähe von München. Auf 90,1 MHz sendete der Bayerische Rundfunk fortan sein Programm parallel zu seinen Mittelwellen aus. Die Sendeleistung betrug 300 Watt. Der Aufbau von flächendeckenden UKW-Sendenetzen in Deutschland war eine Reaktion auf den sogenannten Kopenhagener Wellenplan von 1948. Auf einer internationalen Rundfunkkonferenz wurde nämlich damals festgelegt, dass die Verliererstaaten des Zweiten Weltkriegs nur noch sehr wenige und ungünstige Mittelwellenfrequenzen zugeteilt bekommen. Der Plan trat im März 1950 in Kraft. Aber die Ingenieure wären keine Ingenieure, wenn sie nicht diese politischen Beschlüsse als Chance aufgefasst hätten. Sie zeigten der Radiowelt, wo der Hase langläuft, und innerhalb eines einzigen Jahres wurde in ganz Deutschland und auch in Österreich ein UKW-Sendenetz hochgezogen. Bereits 1952 galt es als komplett flächendeckend. Als der neue Wellenplan in Kraft trat, drückten die Radiohörer einfach auf die UKW-Taste und konnten den Rundfunk fortan in brillanter Klangqualität empfangen. Und so senden sie noch heute, unsere UKW-Rundfunksender. Ich versteige mich mal in eine Prognose. Meiner Meinung nach auch noch für viele weitere Jahrzehnte. Denn wieso sollte man durch eine Abschaltung Millionen Radios über Nacht auf den Elektroschrott schicken? Bleiben Sie dem UKW-Radio treu. Eva Maria, DG9 MFG.
Ein herzliches Dankeschön an das Team vom DARC. Und hier noch unsere Adresse, dass ihr uns auch gerne schreiben könnt. Die lautet Radio HCJB Deutschland, Postfach 2504 in 32715 Detmold. Oder schickt uns eine E-Mail unter info@hcjb.de. Das war das DX-Programm am Osterwochenende am 30. und 31. März. Schön, dass ihr auch heute bzw. an diesem Wochenende mit dabei wart. Vielleicht könnt ihr auch am Ostersonntag mal den Gottesdienst einschalten, den wir auch übertragen um 10 Uhr aus der Martini-Gemeinde in Bremen. Und nochmal Ostern, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Wir wünschen euch eine schöne Woche, gute X und Gottes Segen und macht's auch gut, bleibt gesund. Bis zum nächsten Wochenende und noch ein schönes Lied, Halleluja, zum Schluss.
A crown of thorns placed on his head. He knew that he would soon be dead. He said, "Did you forget me, Father? Did you?" They nailed him to a wooden cross. Soon all the world would feel the loss of Christ the King before his hallelujah. 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 He hung his head and prepared to die. Then lifted his face up to the sky, said, "I